ich freue mich, heute mal wieder hier zu sein. Ich habe festgestellt, ich muss schon lange nicht mehr hier gewesen sein, denn es hat sich baulich hier wahnsinnig viel verändert. Ich dachte erst, ich bin in der falschen Straße, als ich hier reinkam, weil so viel Neues dazu kam. Aber ich freue mich, hier wieder in diesem schönen Gebäude sein zu dürfen. Wir in Balingen, auf dem Bezirk Balingen, feiern ja zurzeit in unserer Zeltkirche. Das ist immer ganz spannend. Und da weiß man immer morgens noch nicht so genau, was man anziehen soll, weil einmal ist es sehr warm, dann ist es wieder sehr kalt. Also wir sind gerade sehr am Ursprung der Schöpfung. Und auch mit unserer Technik ist es immer sehr spannend. Tut alles oder tut nichts. Also von daher bin ich heute mal ganz froh, hier einfach ankommen zu dürfen und alles wirklich schön vorzufinden. Ja, vielleicht hat sich der ein oder andere schon gefragt, komisch, jetzt haben wir Pfingsten knapp hinter uns gelassen, Trinitatis als Gottesdienst, als Sonntag und jetzt kommt sie heute mit einer Osterpredigt. Und doch glaube ich, dass dieser Text der Emmaus-Jünger einfach ein Text ist, der auch um dieses Trinitatis verstehen zu können, ein ganz wichtiger Text ist für mich. Und ich bringe ja immer gern was mit, wenn ich predige. Und ich habe heute auch etwas mitgebracht, das dürfen Sie auch mit nach Hause nehmen, eine Kerze. Eine Kerze in Herzform. Und ich denke, die meisten werden das Bildrätsel auch schon gelöst haben. Denn dieser Emmaus-Text ist ja bekannt vor allem durch einen Satz. Brannte nicht unser Herz. Aber zunächst einmal den Text aus Lukas 24, die Verse 13 bis 35. Am gleichen Tag waren zwei Jünger von Jesus unterwegs nach Emmaus, einem Dorf, das etwa 11 Kilometer von Jerusalem entfernt lag. Auf dem Weg sprachen sie über alles, was geschehen war. Plötzlich kam Jesus selbst, schloss sich ihnen an und ging mit ihnen. Aber sie wussten nicht, wer er war, weil Gott verhinderte, dass sie ihn erkannten. Worüber redet ihr? Fragte Jesus. Was beschäftigt euch denn so? Da blieben sie voller Traurigkeit stehen. Einer von ihnen, Kleopas, sagte, du bist wohl der einzige Mensch in Jerusalem, der nicht gehört hat, was sich dort in den letzten Tagen ereignet hat. Was für Ereignisse? Fragte Jesus. Das, was mit Jesus von Nazareth geschehen ist, sagten sie. Er war ein Prophet, der vor Gott und dem ganzen Volk erstaunliche Wunder tat und mit großer Vollmacht lehrte. Doch unsere obersten Priester und die anderen Ältesten haben ihn verhaftet, den Römern ausgeliefert und zum Tode verurteilen lassen. Und er wurde gekreuzigt. Wir hatten gehofft, er sei der Christus, der Israel retten und erlösen wird. Das alles geschah vor 3 Tagen. Aber heute Morgen waren einige Frauen aus unserer Gemeinschaft schon früh an seinem Grab und kamen mit erstaunlichem Bericht zurück. Sie sagten, sein Leichnam sei nicht mehr da. Und sie hätten Engel gesehen, die ihnen sagten, dass Jesus lebt. Einige von uns liefen hin, um nachzuschauen, und tatsächlich war der Leichnam von Jesus verschwunden, wie die Frauen gesagt hatten. Darauf sagte Jesus, was seid ihr doch für unverständige Leute? Es fällt euch so schwer zu glauben, was die Propheten in der Schrift gesagt haben. Haben sie nicht angekündigt, dass der Christus all diese Dinge erleiden muss, bevor er verherrlicht wird? Und er begann bei Mose und den Propheten und erklärte ihnen alles, was in der Schrift über ihn geschrieben stand. Mittlerweile näherten sie sich ihrem Ziel, dem Dorf Emmaus. Es schien so, als ob Jesus weitergehen wollte. Doch sie baten ihn inständig, über Nacht bei ihnen zu bleiben, da es schon dunkel wurde. Da traten sie mit ihm in das Haus. Als sie sich hinsetzten, um zu essen, nahm er das Brot, segnete es, brach es und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn, doch in diesem Augenblick verschwand er. Sie sagten zueinander: War es uns nicht seltsam warm ums Herz, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Schrift erklärte? Und sofort brachen sie auf und gingen nach Jerusalem zurück, wo die 11 Jünger und die, die bei ihnen waren, sich versammelt hatten. Als sie ankamen, wurden sie mit der Nachricht empfangen: Der Herr ist tatsächlich auferstanden. Er ist Petrus erschienen. Man hört mich trotzdem. Bei uns im Zelt muss man ganz nah an die alten Mikros. Genau. Ich muss mich hören. Genau. In diesem Jahr beschäftige ich mich mit Menschen und Lebenswegen, mit Menschen, die sich auf den Weg machen der Bibel. Im Frühjahr oder im Winter, da hatte ich die drei Weisen aus dem Morgenland mir mal als Predigtthema vorgenommen. Und diese drei, die machten sich neugierig und hoffnungsvoll auf den Weg, um einen neugeborenen König zu suchen und zu begegnen. Und heute will ich mich mit Ihnen, mit euch, auf den Weg machen mit zwei Menschen, die nicht fröhlich und neugierig sich auf einen neuen Lebensweg machen. Nein, diese Menschen machen sich nach dem Tod eben dieses Messias viele Jahre später eher enttäuscht und traurig auf einen Rückweg. Zwei Jünger machen sich auf den Weg irgendwann am Ostertag. Wir wissen, wohin sie gehen. Nach Emmaus. Was sie dort wollen, wissen wir nicht. Nur eins wird deutlich: Sie haben es in Jerusalem nicht mehr ausgehalten. Sie sind verwirrt von den Ereignissen um den Tod von Jesus. Wir können lesen: Wir aber haben gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Ihr Traum ist zerplatzt. Sie dachten, alles in ihrem Leben würde sich verändern. Sie haben ihr Leben verändert, als sie Jesus begegnet sind. Sie ließen ihr altes Leben hinter sich und folgten diesem vielversprechenden Wanderprediger. Sie hatten Hoffnung. Sie erwarteten einiges vom neuen Reich Gottes, vom Messias. Sie hörten seine Worte und Jesu Worte berührten sie. Aber ganz offensichtlich machten sie sich ihre eigenen Vorstellungen, ihr eigenes Bild vom neuen Reich Gottes. Und nun kam alles anders, als sie sich erwartet haben, als sie erhofft haben, erwünscht, vielleicht auch anders, als sie geglaubt haben. Nun ist in ihren Augen alles vorbei. Sie trauern. Sie trauern um Jesus. Sie trauern um ihren zerplatzten Lebenstraum. Wer trauert, kommt irgendwann an den Punkt, an dem er raus muss. Schritte laufen. Das kennt vielleicht der eine oder andere von euch. Irgendwann in der Trauerphase beginnt man zu laufen, spazieren zu gehen. Man merkt, dass man sich jetzt aufraffen muss, um nicht in Antriebslosigkeit zu versinken. Man versucht, in seinen Alltag wieder zurückzukehren. Auch unsere beiden Jünger hier scheinen wieder in ihren Alltag zurückkehren zu wollen. Sicher sind sie enttäuscht. Vielleicht waren sie auch etwas ängstlich vor den Fragen und vor dem Spott, der sie erwartet. Ich stelle mir das nicht so einfach vor, nach so einem zerplatzten Lebenstraum in sein altes Leben zurückzukehren. Hört ihr nicht auch schon die spöttischen Stimmen, die sagen, haben wir doch gleich gesagt, dass das nicht klappt. Wie kann man auch einem Propheten folgen? Vielleicht sind es auch nur die Blicke, die einen genau das sagen. Unsere Jünger sind ratlos. Sie wissen nicht, wie es weitergehen soll. Sie hinterfragen noch einmal alles. Sie versuchen noch mal alles zu reflektieren. Sie diskutieren über die letzte Zeit. Und dass das nicht nur emotionslose Gespräche waren über die Vergangenheit, das lesen wir an den Worten Jesu ab, als er zu ihnen trifft und sie fragt, was sind das für Dinge, die ihr verhandelt? Und auch das kennen wir doch aus unserem eigenen Leben. Oft schauen wir auf Lebenssituationen zurück, erzählen, überlegen, reflektieren. Ich denke, das haben die meisten von euch schon einmal getan. Meist erlebt man aber, wenn man das mit anderen Menschen zusammentut, dass sich noch einmal neue Aspekte, neue Blickwinkel auftun. Aber habt ihr solche Gespräche schon einmal geführt mit Menschen, die das vielleicht mit euch erlebt haben, die es ähnlich erlebt haben, die gleiche Meinung haben wie ihr? Und ihr diskutiert immer wieder um das gleiche Thema und immer wieder kommt dieses Thema und ihr redet immer wieder um dieses Thema. Dann entsteht oft eine Negativspirale, habe ich festgestellt. Ja, da geht kein neuer Blickwinkel auf, sondern man kommt oft in einen Negativstrudel und plötzlich sieht man nur noch die negativen Dinge. Und genau für solche Situationen kennen wir heute Menschen, die sich Mentoren nennen, die in der Regel psychologisch geschulte Menschen sind, die nicht in der Situation betroffen sind, die dazukommen, die sich die Situation anhören und die vielleicht dann neue Blickwinkel und Aspekte eröffnen. Und als solche Person tritt nun Jesus zu den Jüngern. Sie erkennen ihn nicht. Wir lesen, und es geschah, als sie so redeten und einander fragten, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen waren gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Reden tut gut. Kleopas erzählt von seinen Hoffnungen. Wir aber hofften, er sei der, der Israel erlöst. Er erzählt von seinen Ängsten. Auch haben uns die Frauen erschreckt aus unserer Mitte. Die sind früh zum Grab gegangen und haben seinen Leichnam nicht gefunden. Und sie kommen und sagen, sie haben Engel gesehen. Kleopas und die zweite Person gehören aber ganz offensichtlich nicht zu denen, die vorhaben, ein zweites Mal sich auf etwas Verrücktes einzulassen. Nach der ersten Begeisterung, die sie ihr Leben zunächst komplett umkrempeln ließ, um Jesus nachzufolgen, gehören sie nun zu den Nüchternen, die zwar die Geschichte der Auferstehung hören, aber sie nicht glauben können oder wollen. Sie können nicht glauben, dass es weitergeht. Sie sind von Blindheit geschlagen, mit Zweifeln im Herzen, von Angst erfüllt. Sie erkennen Jesus nicht. Sie bekommen das, was sie gehört haben und gesehen hatten, nicht mit dem zusammen, was für sie nun rational passiert ist. Tatsache für sie in dem Moment ist, Jesus ist gestorben. Punkt. Und wisst ihr, was das Tolle an der Bibel ist? Was mich immer wieder fasziniert, wenn man die Bibel liest. Jesus lässt solche Menschen, Gott lässt solche Menschen nicht einfach ziehen. Er sagt nicht, naja, das sind jetzt zwei, die wollen jetzt halt nicht mehr dabei sein, ja, die gehen jetzt in ihren Alltag zurück. Nein, Jesus lässt diese zwei Jünger nicht einfach laufen. Jesus geht ihnen nach. Jesus tritt zu ihnen. Er geht mit ihnen ein Stück den Weg zurück. Er hört sich ihre Sorgen an und ihre Ängste. Und er macht ihnen deutlich, dass sie nur die halbe Wirklichkeit sehen. Begreift ihr denn nicht? Wie schwer fällt es euch zu glauben? Ich glaube, Jesus muss manchmal schon ein bisschen Mühe mit uns Menschen haben. Wie schwer fällt es uns doch so oft zu glauben und zu begreifen? Wie schwer fällt es uns jetzt, heute hier, zu glauben, dass Gott die Kraft hat, Tote zum Leben zu erwecken. Zu glauben, dass der Sohn Gottes nicht im Grab geblieben ist. Zu glauben, dass Gott dich ganz persönlich so sehr liebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Und er ist gestorben für dich. Haben wir das schon verstanden? Wirklich verstanden? Den ganzen Weg redet er mit ihnen. Jesus erklärt ihnen die Schrift. Er zeigt ihnen die Verbindungen zwischen dem, was die Propheten sagen und dem, was geschehen ist. Nicht das erste Mal hören sie das. Wir können das in der Bibel auch vorher schon in ein paar Kapiteln vorher lesen, dass Jesus genau das immer wieder tut. Aber wir lernen, was der Kopf verstanden hat oder was der Kopf vielleicht begriffen hat. Das hat man eben noch nicht wirklich manchmal verstanden. Ist nicht immer wirklich angekommen. Wie viele Zeugnisse, wie viele Erlebnisse haben wir schon gehört oder vielleicht sogar selber erlebt? Wie viele Bibelarbeiten und Predigten haben wir schon gehört? Und oft blitzt doch da so ein Verstehen auf und man denkt, ah, ja, das ist es. Und dann, wie ist es dann im Alltag? Wie oft kommen die Fragen wieder? Oder wie oft wird das Erkannte einfach vom Alltagsleben wieder überdeckt, überspült? Herr, bleibe bei uns, denn es wird Abend. Wir sehen oft auch nicht, so wie die Jünger. Die Jünger kommen jetzt aber an ihrem Ziel, an ihrem ersten Ziel an, in Emmaus. Und auch sie haben es immer noch nicht erfasst. Unser Leben, was hat es für einen Sinn? Vielen Menschen geht es in ihrem Leben wie den Jüngern hier an diesem Punkt, in dieser Reise. Sie sind unterwegs, hoffnungslos, vielleicht auch etwas wütend. Sie konnten sich ihren Frust und ihr Erlebtes von der Seele reden. Ihnen wurde Gottes Wort erklärt und auch die Zusammenhänge. Sie hörten alles ein zweites Mal, aber so richtig erfassen konnten sie es nicht. Aber eines spüren sie. Sie wollen diesen Fremden nicht mehr ziehen lassen. Denn das spüren sie, wenn er wieder geht, dann sind sie mit ihrem Schmerz wieder alleine. Habt ihr das auch schon mal erlebt? In Trauer, Schmerz oder in irgendeinem anderen tiefen Tal eures Lebens? Alle gut gemeinten Worte prallen anscheinend an einem ab. Und einfache Antworten sind nicht zu finden. Und doch kommt in dieser tiefen Verzweiflung so ein ganz leises Gefühl hoch. Da ist mehr, wie eine Hülle, als ob da einer mit einem geht, der einem hilft, diese Last zu tragen. Die Jünger haben den Fremden, und wir wissen eben aus unserer heutigen Sicht, es ist Jesus, auch für uns. Sie haben ihn regelrecht genötigt, bei ihnen zu bleiben. Und auch wir dürfen das tun. Wenn wir manchmal das Gefühl haben, von Gott und der Welt verlassen zu sein, dann dürfen wir immer noch im Gebet zu ihm kommen und mit ihm reden, ihm unsere Ängste und Nöte bringen. Wir dürfen ihn anrufen, dass er bei uns bleibt, auch wenn wir ihn jetzt gerade nicht sehen und spüren. Und auch uns wird dann dieser Blick geöffnet und die Dinge kommen in ein anderes Licht. Jesus gibt uns auch heute noch hier in der Gegenwart Zeichen, so wie seinen Jüngern hier in unserer Geschichte, durch das Brotbrechen, durch das Abendmahl. Nach diesem Zeichen seiner Gegenwart gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Und dann sahen sie ihn nicht mehr. Er ist nicht mehr da. Doch das Zeichen des Brotbrechens hat den Jüngern deutlich gemacht, dass Jesus lebt. Er hat ihre Sichtweise verändert. Plötzlich kommt da Licht ins Dunkle. Sie brauchen die Gegenwart Jesu nicht mehr leiblich. Denn sie haben erfahren, dass Jesus da ist, auch wenn sie ihn nicht mehr sehen. Und sicher gibt es einige von euch, die genau von solchen Erfahrungen berichten können aus ihrem Leben, die jetzt hier anfangen könnten zu erzählen. Und wichtig für genau diese Menschen von euch, die jetzt innerlich genickt haben und zu sich sagen, ja, Mensch, auch ich kenne solche Situationen in meinem Leben. Auch mir ist es schon widerfahren. Auch ich habe Jesus schon in dunklen Lebenssituationen erfahren. Jesus ist da. Jesus ist treu. Vielleicht habe ich nicht alle Antworten auf das Warum bekommen. Aber eben diesen tiefen Frieden, der einem durch dieses tiefe Tal trägt oder schon getragen hat. Wenn du zu diesen Menschen gehörst, die jetzt wieder merken, ja, stimmt, das habe ich erlebt. Brannte nicht auch mein Herz? War ich in meinem Leben Jesus nicht auch schon so nah? Genau du, hör dann auch das Ende der Geschichte. Und sie sagten zueinander, brannte nicht unser Herz, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schrift erschloss? Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Und sie fanden die 11 und die anderen Jünger versammelt. Sie sagten, der Herr ist wirklich auferstanden. Er ist Simon erschienen. Da erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt hatten, als er das Brot mit ihnen brach. Die Begegnung mit dem Auferstandenen hat das Leben der beiden Jünger verändert. Sie haben erkannt und glauben, dass Jesus lebt, auch wenn sie ihn jetzt nicht mehr sehen. Und nichts hält sie jetzt mehr auf. Auf nach Jerusalem. Wir haben den Herrn gesehen. Er lebt. Er ist bei uns. Zu allen Zeiten, auch wenn wir ihn nicht sehen. Und aus den Worten werden bei ihnen Taten. Die Jünger behalten das Erlebte nicht für sich zurück. Sie bewahren es nicht nur für sich im Herzen. Nein, plötzlich fließt ihnen das Herz und der Mund über. Da, wo sie vorher eher zu den rational denkenden Jüngern gehörten, gehören sie zu denen nun, die ganz besonders begeistert sind. Und nichts, wirklich nichts hält sie mehr noch auf. Nicht einmal die Nacht, die ja in der Zwischenzeit angebrochen ist. Und in der Zeit damals war es sehr gefährlich, nachts nach Jerusalem zurückzulaufen auf den Straßen. Aber nicht einmal diese Gefahr, diese reelle Gefahr für Leib und Leben, hält diese beiden Menschen jetzt auf. Ihre Ängste weichen der Freude. Und so wünsche ich auch uns, dass wir mit unseren Erfahrungen, mit dem, was wir schon erleben durften, da, wo sich Jesus uns offenbart hat, nicht sitzen bleiben. Lasst uns aufstehen und loslaufen. Auch wenn die Zukunft vielleicht Gefahr bedeuten könnte. Sie hält nichts mehr auf. Was hält uns noch auf? Stellen wir das Licht nicht unter den Scheffel. Denn wenn wir das tun, wird früher oder später das Licht immer kleiner und irgendwann verlischt es. Lasst uns das Licht, das wir von Jesus bekommen haben und das uns erhellt, weitergeben. Das Feuer der Begeisterung für Jesus, das ist das Tollste, was wir haben. Lasst uns das weitergeben. Und wenn wir hier jetzt alle unsere Kerzen anzünden würden, dann würde es ein wunderschönes Lichtermeer ergeben. Und es würde warm werden, mit jeder angezündeten Kerze etwas mehr. Und das wünsche ich jedem Einzelnen. Und das wünsche ich euch als Gemeinde, dass ihr das göttliche Licht, das ihr erfahren habt und das bei euch ist, dass ihr das nicht bei euch hier behaltet, sondern dass ihr es hinaustragt, dass ihr es euch gegenseitig weitergebt, dass ihr euch immer wieder gegenseitig daran erinnert, an diese Erlebnisse. Und dass durch euch die Welt dann wieder ein Stückchen wärmer werden kann, denn das hat sie echt nötig.